Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? Dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch schreit, achtet dieses nicht gering in der trübsten Zeit. Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht, doch das Leben Blütensieg leicht im Winde weht. Freunde, dass der Mandelzweig auch in Blüten wiegt, bleibt uns ein Fingerzeig, wie das Leben siegt. Liebe versammelte Gemeinde, diesen Text haben wir gerade eben gesungen. 1942 schreibt der jüdische Religionsphilosoph Shalom ben Churin diese Zeilen. Das Zeichen nennt er sein Gedicht. Er schreibt es, als sich die Schreckensmeldungen über den Krieg und die Vernichtung seines Volkes häufen. Wenn der Mann, der 1935 aus Nazi-Deutschland floh, verzagt und hoffnungslos ist, tröstet ihn die leise Botschaft des Mandelbaums. Denn er blüht, wenn ringsum noch alles kahl ist und auf den hohen Hügeln rings um Jerusalem noch Schnee liegt. In Israel ist er auch heute noch ein Symbol für das Leben nach dem Winter. Das Gedicht von Shalom ben Churin entstand mitten im Holocaust, wobei die Juden von der Shoah sprechen. Der Unterschied liegt in der Wortbedeutung. Holocaust meint völlig verbrannt, was für wirklich etwas unbedeutend klingt. Das Wort Shoah dagegen bedeutet die Katastrophe, das große Unglück, Unheil. Was es bei etwa 6 Millionen getöteter Juden in Europa auch wirklich ist. Die Shoah zeigt die systematische Vernichtung der Juden und geschah in dieser radikalen Form auch erstmals in der Geschichte. Die Reichspogromnacht ist dabei eine wichtige Weichenstellung im Umgang mit dem jüdischen Leben. In dieser Nacht wurden Geschäfte, Häuser und Synagogen in Brand gesteckt und niemand tat etwas. Die Feuerwehr schaute nur, dass die angrenzenden Gebäude nicht auch abbrannten. Und auch wir Kirchen haben uns meist nicht für unsere jüdischen Mitbürger eingesetzt, sondern waren oftmals Mitläufer oder sogar Täter und haben uns damit auch schuldig gemacht. Dabei ist die jüdische Religion für uns nicht etwas Äußerliches, sondern gehört in gewisser Weise zum Inneren unserer Religion. Zu ihr haben wir somit Beziehungen wie zu keiner anderen Religion. Ihr seid unsere bevorzugten Brüder und, so könnte man sagen, unsere älteren Brüder. Dies sind die Worte des mittlerweile heilig gesprochenen Papstes Johannes Paulus II., die er beim Besuch der Synagoge in Rom am 13. April 1986 sagte. Und ich finde, dieses Zitat drückt sehr gut unser christliches Verhältnis zum Judentum aus. Die Shoah ist die größte systematische Vernichtung. Doch den Hass gegenüber Juden gab es schon vorher. Die Geschichte des jüdischen Volkes ist geprägt von Verfolgung. Aber sie haben immer überlebt. Dies zeigt uns auch der als Schriftlesung gehörte Psalm 83. In diesem Psalm wird das Heerlager der vereinigten Feinde Gottes und seines Volkes beschrieben. Der Psalmdichter bittet Gott, den Machtzuwachs der Gegner einzudämmen, sie durch Abschreckung zu vertreiben und sie umkommen zu lassen. Das Ziel der Bitte ist, dass Israel geschützt werde vor dem Ansturm der Israel umgebenden Völker, die Gott nicht kennen. Nachdem die Feinde durch Gottes überall in Erscheinung tretende Macht überwunden und beschämt werden, müssen sie ihn als den Höchsten über die ganze Erde anerkennen. Dies zeigt, dass offenbar zur Zeit des Psalmdichters die Existenz Israels durch die Übermacht der Feinde bedroht war. Das ist eine Situation, die das Volk Israel nur zu gut kennt, denn bereits in der Antike waren sie ein besonderes Volk. Zur damaligen Zeit eroberten die Großreiche, zum Beispiel Ägypten, Babylon oder Persien, andere Länder, unterwarfen sie ihrer Gewalt, ihrer Kultur und ihren Göttern. Die eroberten Länder waren oft polytheistisch, das heißt, sie glaubten an viele verschiedene Götter. Die neuen Götter der Eroberer wurden somit einfach in die Reihe der Götter eingegliedert, die sie bereits hatten. So konnten die eroberten Völker ihre Götter unter neuem Namen weiter verehren. Die Ausnahme war das Volk Israel. Die Israeliten glaubten seit ca. 1200 bis 1000 vor Christus nur noch an einen Gott, der sich ihnen im Auszug aus Ägypten als ihr Befreier bekannt gemacht hat. Sie lehnten den Polytheismus ihrer Umwelt und den Götterkult ab und stellten damit die Wertorientierung und die politische Einheit der jeweils herrschenden Großreiche in Frage. Auch in der Nachfolgezeit war die Existenz des Volkes Israel mehrfach akut bedroht. Mit der Zerstörung des Jerusalemer Tempels 70 nach Christus verlor das Judentum sein religiöses und staatliches Zentrum. Im Jahr 135 verloren die Juden dann ihr Land und damit auch die Aussicht auf einen eigenen Staat, da das Gebiet ab diesem Zeitpunkt Syria-Palästina hieß, in dem nur noch wenige Juden leben durften. Im Hochmittelalter nahm die Judenverfolgung dann fast systematische Züge an. Juden wurden zwangsgetauft, ghettoisiert, kriminalisiert und dämonisiert. Um 1450, während der spanischen Inquisition, kam dann der Begriff Reinheit des Blutes auf, der auch während der Shoah eine wichtige Rolle spielte. Einer der Gründe für die Vernichtung jüdischen Lebens im Zuge der nationalsozialistischen Rassenideologie war das angeblich andere und damit schlechte jüdische Blut. Seit dem 9. Jahrhundert grenzten Christen Juden aus den meisten Berufsbereichen aus und überließen ihnen verachtete Berufe wie den Trödelhändler, das Pfand- und Kreditwesen. Später begründeten sie ihre Judenfeindschaft oft auch ökonomisch und politisch. Juden galten als Wucherer und arbeitsscheu, die zudem heimlich nach der Herrschaft über alle Christen und somit nach ihrer Vernichtung strebten. Im 19. Jahrhundert gingen christliche und rassistische Judenfeindschaft ineinander über. All diese geschichtlichen Geschehnisse haben Auswirkungen auf die Stereotype, die in der Shoah und leider auch bis heute verwendet werden. Dabei sind die Motive der Feindschaft, die heute verwendet, zum einen religiös und dann wird von antijudaistisch gesprochen und zum anderen nationalistisch, rassistisch. Da meint es den Antisemitismus, der das Judentum nicht als Religion, sondern als fremde Rasse mit unveränderbaren Eigenschaften definiert und damit die Integration in Europa gefährlich erscheinen lässt. Dabei halten sich die Stereotype bis heute außergewöhnlich stabil. Zu all den Stereotypen lässt sich zunächst einmal sagen, dass Juden damit oft zum allgemeinen Sündenbock erklärt werden. Seit der Antike gilt das jüdische Volk als Feind der Menschheit. Das ist das eine Stereotyp. Jahrhundertelang wurde die Judenverfolgung mit dem Stereotyp des Gottesmörder gerechtfertigt. Damit wird den Juden eine Kollektivschuld an der Kreuzigung Jesu, dem Sohn Gottes, zugewiesen. Dies ist auch ein zentrales Stereotyp des christlichen Antijudaismus. Ein weiteres starkes Stereotyp ist der Ritualmörder, mit dem ungeklärte Unglücks- und Gott-Todesfälle erklärt wurden. Es entstanden sogar Ritualmordlegenden. Dabei wurden den Juden Ritualmorde nachgesagt, vor allem Kindesmord und Kannibalismus. Meist waren es angebliche Blutrituale oder Rituale zur Opferung eines Menschen. Diese Legenden entstanden dadurch, dass Rituale falsch oder nicht verstanden wurden. Ihre Wirkung bezogen sie aus einer Kombination von Aberglauben, wirtschaftlicher Not, sozialer Unzufriedenheit und apokalyptischen Ängsten. Ein sehr bekanntes Stereotyp ist der Wucherer, begründet durch die Tätigkeit von Juden in Handel und Bankwesen, wohinein sie gedrängt wurden. Wucher wird dabei als Mittel zur Unterwerfung der Christen unter jüdische Herrschaft gesehen und damit verbunden ist auch das Stereotyp des Verschwörers und heimlichen Weltherrschers. Es gibt noch weitere antisemitische und antijudaistische Stereotype. Allen gemeinsam ist aber, dass Juden durch sie immer die angeblichen Verursacher aller möglichen negativen Fehlentwicklungen und menschengemachten Katastrophen sind. Und wie gesagt, sie wirken bis heute. Im Jahr 2017 gab es in Deutschland pro Tag im Schnitt 4 antisemitische Straftaten, wie Gewalttaten und Volksverhetzung. Vermutlich sind es aber noch mehr, da die Dunkelziffer sehr hoch ist. Dabei treffen heute rechtsnationalistische und linksradikale Kräfte auf Hassparolen von Muslimen, die sich im Klang gar nicht so sehr voneinander unterscheiden. Diese schaukeln sich gegenseitig auf, sodass dann neuer Rassismus entsteht und alte Vorurteile und Stereotype wieder aufkommen. Antisemitismus ist generell geprägt von Neid, Angst, Hass, falschen Annahmen, Verschwörungstheorien und abstrusen Ideen. Hinzu kommt, dass heute ein Großteil des Hasses auch im Internet ausgelebt werden kann. Das große Problem dabei? Die Hemmschwelle wird gesenkt bis hin zur Enthemmung, da kein Mensch als direktes Gegenüber vorhanden ist. Was aber tun? Rufen wir uns doch das Grundgesetz Artikel 1 in Erinnerung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dies gilt für uns alle, ob Juden, Christen, Muslime oder Atheisten. Es zeigt sich aber, dass die Menschenwürde sehr zerbrechlich und dadurch zu schützen ist. Tun wir dies doch durch Achtsamkeit, Respekt, Toleranz, Begegnungen auf Augenhöhe und in Gesprächen miteinander, nicht übereinander.